Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Deutlich höhere Spritpreise und ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Vergangene Woche war es das Umweltbundesamt, das drastische Einschnitte beim Verkehr gefordert hat, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Ob Klimawandel, Gesundheitsgefahren oder der Verkehrskollaps in den Städten, dem Auto und damit auch den Autofahrern weht ein heftiger Wind entgegen. Egal für welche Art des Autofahrens man sich entscheidet, am Ende gibt es immer wieder Argumente, die das Auto einst des deutschen liebstes Kind in Frage stellen. Doch wie mit all den Argumenten umgehen, die jedem Autofahrer entgegenschlagen? Ist es richtig, möglichst oft oder ganz aufs Autofahren zu verzichten? Oder sollte man einfach weiterfahren, auch wenn im Hinterkopf der Gedanke mitfährt, das ist eigentlich für unser Klima schlecht? Sollte man einfach nichts drauf geben, sich also das Autofahren nicht vermiesen lassen, auch nicht das schnelle Autofahren, das als besonders verpönt gilt? Glaubt man der Statistik, dann gibt es keine wirkliche Abkehr vom Auto. Der Pkw-Bestand ist in den letzten 10 Jahren sogar noch um 6 Millionen Autos gestiegen, auf rund 47 Millionen Fahrzeuge. Autofahren heute, fährt das schlechte Gewissen immer mit? Unser Thema in der Lebenszeit. Und uns interessiert natürlich, wie Sie mit all den Argumenten gegen das Auto und das Autofahren umgehen. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800. 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen aus Berlin zugeschaltet, Professor Andreas Knie, Soziologe, Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und er hat auch einen Lehrstuhl an der TU Berlin inne. Herr Knie, guten Morgen.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Ebenfalls in Berlin im Studio Gunnar Nierke, er ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing. Herr Nierke, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in Köln im Studio ist Gerrit Reichel vom ACV Automobilclub Verkehr. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Knie, wenn meine Informationen stimmen, dann sind Sie Jahrgang 60 und gehören damit zu einem Jahrgang, wo sich viele Jugendliche möglichst schnell ihr erstes Auto gewünscht haben. Wie war es denn bei Ihnen damals?
Ich bin allerdings auch erst seit gestern 59, muss ich dazu sagen. Also ich bin
herzlichen
hinten Jahrgang
Glückwunsch
60. Und nein, natürlich, ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht ein Auto gehabt hätte. Ich komme aus dem wunderschönen südlichen Westfalen, aus dem schönen Siegerland, und wir waren sehr weit weg, und ich war froh um das erste Auto, was ich hatte und was nur mir gehörte. Und
ich habe gelesen, dass Sie damals zuerst das Auto und dann das eigene Zimmer hatten. Also es gab eine ganz klare Prioritätenliste.
Ich habe mich nochmal bei meiner Schwester erkundigt, die hat das jetzt dementiert. Ich hätte schon ein eigenes Zimmer gehabt, okay. Aber nein, aber in der Tat war das Auto war für uns am Dorf, für uns Jungs, aber auch für die Mädchen ein wichtiges Werkzeug, dann sich sehr schnell aus diesen dörflichen Umgebungen auch weit zu befreien und weit wegzufahren.
War es ein Statussymbol damals, oder ging es auch um so ein Stück, zumindest bei Jungs, um Imponiergehabe?
Ja, es war schon auch wichtig, ein großes Auto zu haben, ein schnelles Auto zu haben. Die Zylinderzahlen waren wichtig. Wir haben alle damals Autoquartett gespielt. Wir wussten, was die auf dem Tacho hatten. Das waren für uns ganz wichtige Ingredienzien, also wichtige Kriterien. Welches Auto ist nun wirklich das bessere? Marken waren ganz wichtig. Wer hatte welche Marke dann? Also das waren schon ganz wichtige Momente in einem Leben am Dorf, und auch in der Stadt war es etwa ähnlich.
Sie haben eben gesagt, für die Mädchen war das genau so wichtig. Mir fällt gerade ein, wir haben tatsächlich auch versucht, auch für diese Runde auch eine Expertin auch zu finden, und das ist uns am Ende nicht gelungen. Das mag am vollen Terminkalender liegen vor Weihnachten, vielleicht aber auch, dass das Thema Auto dann doch noch eher männlich geprägt ist. Wie ist Ihr Eindruck, Professor Knie? Ist es damals und heute eher ein Jungs-, ein Männerthema?
Ja, es ist, also wir kommen ja noch zur Geschwindigkeit, das ist ein Männerthema, und das Auto ist vor allen Dingen doch für Männer wichtiger. Also für Frauen ist es ein notwendiges Instrument, von A nach B zu kommen, also sich wirklich zu bewegen, sehr pragmatischer Zugang, da zählt nicht, wie viele Knöpfe hat das Auto, wie groß ist das Auto, ist es praktisch für mich, funktioniert es so, wie ich es brauche, das ist für Frauen sehr, sehr wichtig. Männer sind da schon ein bisschen anders, die spielen gern rum, versuchen auch mal immer das Neueste zu kriegen, sind sehr an den technischen Details interessiert. Und das hat sich eigentlich bis heute auch gar nicht verändert. Also das heißt, mittlerweile fahren ja genauso viele Frauen wie Männer Auto. Das ist übrigens historisch nicht so gewesen. Wir haben noch 1993, da sollte man noch mal dran erinnern, 1993 hatten von den 65-jährigen Frauen gerade mal 13% einen Führerschein. 13%. in West- und Ostdeutschland. Und erst im Jahre 2009 haben etwa genauso viel 65-jährige Frauen einen Führerschein wie Männer. Also da haben die Frauen schon noch kräftig nachgeholt und wie gesagt, und haben jetzt einen sehr pragmatischen Zugang zum Auto und die Männer mehr so einen technisch Interessierten.
Herr Nerke, wie ist es bei Ihnen? Liebe zum Auto, während die Frauen das Auto eher nutzen? Würden Sie das so unterschreiben?
Also es ist auch tatsächlich im Carsharing so, dass mehr Männer das Carsharing nutzen, als es Frauen nutzen. Das ist immer noch abhängig von den jeweiligen Produkten, die da genutzt werden. Aber insgesamt ist es so, weil das, was der Kollege Knie gesagt hat, auch da stimmt. Die Männer interessieren sich einfach mehr für diese technischen Details, also das Buchen über Smartphone, das automatische Öffnen und so weiter.
Nun sind Sie, Herr Nerke, ich mache es mal ein bisschen grob, rund 10 Jahre jünger als Herr Knie, vielleicht ein bisschen mehr.
9,5.
Wie war es bei Ihnen in der Jugend? Hatte das Auto eine ähnliche Bedeutung, wie wir das bei Herrn Knie gehört haben? Auch ein Stück Statussymbol, auch der Wunsch, das tatsächlich so als erstes zu haben, vielleicht sogar vor dem eigenen Zimmer?
Also eigenes Zimmer hatte ich schon, aber tatsächlich hat sich da auch in den 10 Jahren, die ich später geboren bin, gar nichts verändert. Ich komme aus einem Dorf in der Nähe von Hamburg und da gehört es einfach zum Erwachsensein dazu, dass man mit 18 seinen Führerschein macht und sich dann ein Auto anschafft. Beziehungsweise in meinem Fall wurde das erste Auto mir von meinen Eltern überlassen, aber es gehörte dazu.
Herr Reichel, ähnlich alt wie Herr Nerke, wie war es bei Ihnen auch? Auch dieser Wunsch, dieses dahin und darauf hinfiebern, mit 18 den Führerschein zu machen und auch das erste Auto zu bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meinen Führerschein 2 Tage nach dem 18. Geburtstag ausgehändigt bekommen, habe darauf hingearbeitet, dass ja, hat was damit zu tun, dass ich aus dem Bergischen komme, aus einem ländlichen Bereich, wo man einfach, um von A nach B zu kommen, mit dem Fahrrad einfach echt sehr sportlich sein musste und war dann bequem. Aber es hat mindestens genauso stark was damit zu tun, dass ich da einfach Spaß dran hatte schon immer. Das ist so ein Jungsding, ne? Mit Autos gespielt, schon von klein auf und wollte immer fahren, egal womit, Fahrrad, Motorrad, Auto.
Ja. Würden Sie das auch so sagen? Frauen nutzen eher Autos, Männer haben nochmal eine andere Beziehung. Also des Deutschen oder der liebstes Kind bezieht sich dann eher auf den männlichen Anteil auch der Gesamtbevölkerung?
Ach, das weiß ich nicht. Ich wäre da vorsichtig, das so zu pauschalisieren. Also ich kenne auch Frauen, die genauso so ein Car-Guy sind wie Männer manchmal. Und ich kenne auch Männer, die können mit Autos gar nichts anfangen.
Herr Knie, wie lange ging das denn und hielt das an mit Ihrer Liebe zum Auto?
Ja, das ging genau bis zum Jahr 1991, als ich mit meinem schönen Strich 8er zum TÜV musste. Und der hat es dann einfach nicht mehr überlebt. Und dann hat der TÜV, wie man das oft so schon von anderen hörte, dann die Liebe zum Auto abrupt beendet und dann hatte ich keins mehr. Und das war allerdings auch schon ein Moment, wo man gerade in West-Berlin ja lange und viele Strecken immer wieder über die Autobahn gefahren ist. Und dann kommen bei vielen irgendwann der Moment, dann kippt das, dann hat man das einfach leid, dann hat man es satt, dann ist es zu viel gewesen, dann war das Auto nicht mehr das dominante Mittel. Und die Ablösung, ich sag mal so, die Säkularisierung vom Auto ging dann schon bei mir in den 80er Jahren, also dann in den 30er Lebensjahren dann los, dass man eben irgendwann auch mal von dieser Liebe etwas zurückgekommen ist, etwas weniger, etwas nüchtern mit dem Auto umgegangen ist. Und dann ist natürlich Berlin ein Ort, wo dann auch das Auto nicht mehr notwendig ist.
Sie haben gesagt, Herr Knie, irgendwann war es dann einfach zu viel. Heißt das, es war zu viel Verkehr, es war zu viel Stau oder war es zu viel im Auto sitzen und von A nach B fahren?
Ja, es war zu viel fahren. Also das macht man ja immer wieder gerne in schönen Tagen, wenn die Straße frei ist, das ist das wunderbar. Aber wenn dann Dauerstau ist, man nicht vorwärts kommt, das auch nicht kalkulieren kann, wie schnell man von A nach B wirklich braucht, dann ist irgendwann auch wirklich die Liebe weg und dann wird die Zeit auch immer nutzloser. Wenn man dann sitzt und sitzt und sitzt und man kann nichts anderes eigentlich machen, außer vielleicht telefonieren, dann wird einem das auch eine wirklich ineffiziente Zeit. Und wenn man dann unter Zeitdruck kommt, merkt man plötzlich, dass das Autofahren eben doch Nachteile hat und dass dann eben Bahnfahren zum Beispiel viel besser ist, wenn man während der Bahnfahren alle möglichen anderen Dinge noch machen kann.
Herr Nerke, hatte Ihre Liebe zum Auto auch ein Ende oder hat sie bis heute angehalten, diese Liebe?
Also sie hatte ein Ende, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da eher ein Spätbekehrter. Ich habe tatsächlich bis 2015 ein Auto besessen und das hat gar nicht so viel mit Liebe zu tun, sondern das hat viel damit zu tun, dass ich dachte, dass man sein Leben oder seine Mobilität zumindest gar nicht anders einrichten kann.
Dürfte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing ein eigenes Auto haben? Oder?
Ja, das kann, also ich bin 2015.
Das Thema Gewissensfrage und schlechtes Gewissen haben wir das.
Tatsächlich ist es keine Einstellungsvoraussetzung, kein Auto zu haben, aber tatsächlich ist es auch so, ich bin 2015 erst zum Bundesverband Carsharing gekommen. Und das hat überhaupt erst dazu geführt, dass ich mich angefangen habe, für solche Themen zu interessieren und plötzlich festgestellt habe, Mensch, direkt bei mir um die Ecke gibt es eine Carsharing-Station. Das war mir, obwohl ich da schon 4 Jahre wohnte, gar nicht bewusst gewesen vorher.
Herr Reichel, wie ist es bei Ihnen? Hat die Liebe zum Auto angehalten? Ist die Einstellungsvoraussetzung, wenn man beim ACV, beim Automobilclubverkehr, anfängt?
Es hilft. Also man sollte schon wissen, wovon man redet oder auch die entsprechende Leidenschaft mit sich mitbringen. Aber habe da ein ganz natürliches Verhältnis zum Auto. Ich habe da einfach Spaß dran. Und das war immer so. Ich hatte auch immer ein Auto. Ich kenne auch dieses ganze Leid, was mit einer Liebesbeziehung zu Autos einhergehen kann, wenn man eine Diva hat, die ständig kaputt ist und dem Herrn Knie wird der Strich-8er natürlich einfach unterm Hintern weggerostet sein. Das ist sehr bedauerlich, obwohl es ein tolles Auto ist.
Das stimmt, ja.
Herr Reichel, nun hat der Knie gesagt, also es macht dann noch Spaß, wenn schönes Wetter ist und kein Stau. Die Kombination schönes Wetter und Stau kann man sich in Deutschland heute kaum noch vorstellen. Warum ist der Spaß und die Begeisterung fürs Auto und damit ja auch fürs Autofahren bei Ihnen geblieben?
Ich denke, es hat was damit zu tun, wie bewusst man sich verhält. Also natürlich macht es niemandem Spaß, im Stau zu stehen. Und dann sollte man sich auch fragen, ist das sinnvoll, ist das richtig, was ich hier tue? Kann ich mich vielleicht intelligenter fortbewegen? Aber wenn wir über Spaß am Autofahren oder an Mobilität sprechen, dann würde ich schon sagen, gibt es auch heute noch Möglichkeiten, Glücksgefühle mit zu haben. Wir haben beispielsweise dieses Jahr ein gelbes Spaßauto mit reichlich PS mal zu so einem Experiment herangezogen und sind damit von Köln nach Wien gefahren. Und man muss sagen, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Das geht auch 2019 noch.
Autofahren heute fährt das schlechte Gewissen immer mit unser Thema. Und natürlich wäre es toll, wenn Sie anrufen würden, gerne auch Hörerinnen, damit wir diese Männerdominanz hier ein bisschen ausgleichen können. Welches Verhältnis haben Sie zum Auto, zum Autofahren? Und hat sich das aufgrund der Debatte, über die wir gleich hier natürlich noch ausführlich reden werden, hat sich da etwas bei Ihnen verändert? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Oder Sie schreiben uns eine Mail, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Denn dann haben wir ja auch eine Chance, Sie zurückzurufen, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Professor Knie, jetzt müssen wir über all die Argumente sprechen an dieser Stelle, die möglicherweise zu einem schlechten Gewissen bei denen führen, die weiterhin auf das Auto setzen. Was sind für Sie die ausschlaggebenden Gründe, warum Sie sagen, wir müssen einfach das Auto und damit auch hinter das Autofahren ein großes Fragezeichen setzen?
Na, wir haben einfach zu viele. Wir haben zu viele vom Gleichen, denn die Städte ersticken tatsächlich, und zwar nicht nur beim Fahren mit dem Auto, sondern auch vor allem bei dem Stehen. Der öffentliche Raum ist quasi zugeparkt und wir haben keinen Platz mehr. Und damit haben wir auch keinen Platz für Alternativen, wir haben keinen Platz für Fahrradwege, wir haben keinen Platz für vernünftige Platzgestaltung, für Fußwege. Also da fehlt uns die Aufenthaltsqualität. Und wir haben natürlich schon seit langem, wissen wir das, eigentlich seit den 70er Jahren die falschen Antriebe. Die sind einfach zu schadstoffbelastend. Sie basieren auf einem Rohstoff, nämlich aus Öl, für den wir Kriege führen, um ihn zu bekommen. Das darf man immer nicht vergessen. Das heißt, wir brauchen alternative Antriebe und wir brauchen einen schlaueren Umgang mit den Autos. Denn als die Zeit kam und wir alle ein Auto haben wollten, war es natürlich wichtig, ein eigenes Auto zu besitzen, was dann auch immer wieder zugriffsfähig war und man konnte es vor die Tür stellen, denn das war mein Auto, damit konnte ich dann immer fahren. Das kann man heute viel besser machen. Man kann ja Auto fahren, aber man muss kein eigenes mehr vorhalten, was dann zu 90% im Schnitt seiner Zeit steht. Wenn es fährt, einen Besetzungsgrad von 1,001 Personen hat und wenn man es neu kauft, nach etwa der 2-3 Jahren die Hälfte seines Wertes verloren hat. Also das können wir heute schlauer und besser machen.
Das heißt, Herr Knie, wenn Sie sagen, Mobilität ist heute sehr differenziert und man hat viele unterschiedliche Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen, Sie schließen für sich selber, für sich persönlich das Auto damit nicht aus?
Nein, ich fahre gerne Auto, immer noch. Also wenn es passt, aber eben nicht mehr dominant und überall. Ich habe mich natürlich auch ganz bewusst in die Stadt begeben. Ich wohne an einer sehr, sehr lauten Straße. Das muss man auch sagen. Ich wohne eben nicht mehr in einem dörflichen Umgebung, wo man tatsächlich bis heute das Auto auch braucht, weil man mit dem Auto im Kopf ja seine Lebensplanung macht. Man ist ja nicht zufällig da, wo man ist, sondern man hat das Auto ja immer im Kopf gehabt. Das habe ich persönlich anders entschieden, in eine Stadt, und aber auch in einer Stadt fahre ich Auto. Oder wenn ich zum Beispiel eben in das Siegerland fahre zu meiner Verwandtschaft, dann fahre ich mit dem Zug nach Dortmund und dann gehe ich in ein Carsharing-Auto und mache die letzte berühmte Meile dann mit dem Auto, weil da ist auf dem Land das Auto flexibler. Das heißt also, kombiniert genutzt ist das Auto nach wie vor eine sinnvolle Sache.
Ich sehe, auch wenn ich ihn nicht sehe, Herr Nerke, da schon als Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing ein wenig lächeln. Wir werden gleich auf diese Argumente eingehen, ob tatsächlich auch Carsharing da eine der Antworten und auch die richtige Antwort ist. Petra Enzminger ist ins Studio gekommen mit ersten Hinweisen und Erfahrungen, vermute ich mal, von unseren Hörern und Hörern.
Ja, es sind schon einige Zuschriften eingegangen und einige Anrufe und tatsächlich auch hier die Tendenz, eher die männlichen Stimmen, die sich melden. Wolfgang Daub hat uns geschrieben, solange Krabben aus der Nordsee durch ganz Europa gefahren werden, um in Marokko gepult zu werden und dann wieder nach Norddeutschland in den Verkauf gebracht werden, solange jährlich mehr Menschen ins Flugzeug steigen und solange allein das US-Militär jährlich dreimal so viel CO2 produziert wie alle deutschen Autofahrer zusammen, solange wird er immer gerne in sein 15 Jahre altes Smart Diesel Cabrio steigen, welches sich ohne Mühe mit weniger als 4 Litern Treibstoff auf 100 Kilometern bewegen lässt. Peter Stoppock hat uns geschrieben und er hat einen Tipp für uns. Im Zeitalter vor Internet, Carsharing und 5G an jedem Auspuffrohr gab es eine Art der Fortbewegung, die man per Anhalter nannte. Einfach den Daumen nachhaltig in die Luft gehalten und schon war man zum Beispiel in den Urlaub getrampt. Und er glaubt, dass es irgendwann vielleicht einfach zu einfach geworden ist oder man kann eben nicht gleichzeitig aufs Smartphone gucken und mitkriegen, ob ein Auto angehalten hat. Ja, und angerufen hat uns Jakob Sander zum Beispiel. Er sagt, es sind über 1 Million SUV zugelassen worden. Die Autoindustrie, die sollte sich schämen. Anders sieht es ein anderer Hörer, der sagt, Autos sollten einfach umweltfreundlicher werden. Die Autonomie des Autofahrens, aber die müsste erhalten werden. Der Individualverkehr dürfte nicht abgeschafft werden. Soweit ein paar Stimmen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Reichel. Wir nehmen das Letzte aufgreifend, weil ich glaube, da stehen Sie und Ihr Automobilclub auch für. Individualverkehr nicht abschaffen, ist das ein Satz, den Sie so unterschreiben, eine Aussage, die Sie unterschreiben können?
Ja, absolut. Also wir betrachten das schon als ja, ganz wichtiges Recht auf individuelle Freiheit, dass man Mobilität nutzen darf, wie man das möchte. Und ich bin ja absolut bei Herrn Knie, wenn er sagt, wir können vieles intelligenter machen. Das ist ja aber gar nicht die Frage unserer Sendung. Mir geht es darum, und da rege ich mich dann auch wirklich auf, dass ich ein schlechtes Gewissen haben soll, dass mir irgendwelche Gruppen in der Gesellschaft ein schlechtes Gewissen machen, weil sie da bestimmte Interessen mitverfolgen. Und ich habe trotzdem noch das Recht, so mobil zu sein, wie ich will. Und das finde ich auch gut so.
Also das heißt, schlechtes Gewissen bezogen auf Autofahren kennen Sie für sich persönlich nicht?
Ich würde es gerne mal an dem Begriff SUV, der jetzt schon gefallen ist, festmachen wollen und da energisch widersprechen. Also warum soll sich die Autoindustrie für ihre SUV schämen oder noch viel schlimmer, warum soll ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich denn nun eins kaufen und fahren würde? Da sind so viele Halbwahrheiten unterwegs. Man spricht immer von einem schweren SUV, wenn ein Unfall passiert ist. Tatsächlich ist es so, dass Elektroautos, die so als Heilsbringer jetzt für die Zukunft gelten, ja auch bleischwer sind. Und das regt mich auf.
Herr Nerke, nun haben wir gehört, solange Krabben nach Marokko gefahren werden, gepult werden und dann wieder zurückgefahren werden, solange gibt es das Thema schlechtes Gewissen beim Autofahren nicht. Wie sehen Sie das? Kann man dadurch, dass man in Richtung Flugzeuge und in Richtung Krabben und was ich auch immer schaut, kann man sich da eher leicht mitmachen oder sind das durchaus Argumente, die ziehen?
Na, als Argument würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also es gibt natürlich überall Fehlentwicklungen in allen Bereichen. Aber jetzt auf Einzelne zu zeigen und dann zu sagen, Fehlentwicklungen, die im Verkehr passieren, muss ich deswegen nicht anfassen, das halte ich jetzt nicht ganz für die richtige Vorgehensweise. Wir haben im Verkehr das Problem, dass wir zu viele Autos haben. Wir haben im Verkehr das Problem, dass der Verkehr die Klimaziele, also die Klimareduktions-, also die Schadstoffreduktionsziele nicht erreicht. Und daran ist der motorisierte Individualverkehr, also die Pkw, massiv beteiligt.
Herr Nerke.
Und es gibt die Notwendigkeit, an der Stelle was zu tun, wie an vielen anderen Stellen.
Wir müssen auf die Nachrichten schauen. Danach werden wir weiter diskutieren. Dann können Sie auch Ihren Gedanken zu Ende führen. Autofahren heute. Fährt das schlechte Gewissen immer mit? Unser Thema 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen, oder lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Autofahren heute, fährt das schlechte Gewissen immer mit? Das ist unser Thema mit Professor Andreas Knie, Soziologe und Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Gunnar Nerke, er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing. Und Gerrit Reichel, ACV vom ACV Automobilclub Verkehr. Rund ein Fünftel der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland werden durch Autoabgase verursacht. Über Gesundheitsgefahren und Gesundheitsbelastungen, gerade im Ballungsraum, in den städtischen Räumen, ist viel gesprochen worden. Und das Thema Verkehrschaos und Verkehrskollaps, gerade auch in den Ballungsräumen, ist immer wieder ein riesengroßes Thema. Wie ist es bei Ihnen? Fährt das schlechte Gewissen angesichts dieser Argumente auch gegen das Autofahren mit? Wie gehen Sie damit um oder entscheiden Sie sich bewusst für Alternativen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unsere erste Hörerin kommt aus Düsseldorf. Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Ich lese, Sie sind 52 Jahre alt. Ja. Wie sieht's aus? Schon sehr früh auch sich für das Auto interessiert, vielleicht auch so eine Art Liebe dazu auch entdeckt?
Liebe ja schon, aber wenn ich in einer näheren Umgebung arbeite, dann brauchte ich auch das Auto nicht. Also nur wenn ich eben weiter weg arbeite, dann war ich auf das Auto angewiesen.
Das heißt, Sie sind Pendlerin?
Ja, genau. Mhm. Also ich pendel im Jahr so um die 15.000 Kilometer von Düsseldorf auswärts, ein bisschen nach Köln auch auswärts, und ich würde mit Bus und Bahn mit den öffentlichen 2 Stunden brauchen. Habe ich schon eingegeben und das wäre unzumutbar.
Wie lange fahren Sie mit dem Auto?
40 Minuten. Und ich habe ja immer wieder Ausweichmöglichkeiten. Das heißt, wenn Stau ist oder so, kann man mal eben runterfahren. Wenn irgendwie was mit dem Bus oder mit dem Zug ist, dann kann man eben nicht mehr ausweichen. Ich fahre aber ein gasbetriebenes Auto, muss ich dazu sagen. Und ich fliege weniger. Also wir fliegen vielleicht alle 2 bis 3 Jahre. Und von daher versuche ich das auch zu kompensieren.
Das heißt, Sie haben im Prinzip
hat ja den gleichen CO2-Verbrauch wie die Pendelei, die ich im Jahr verbrauche.
Das heißt, Sie haben kein schlechtes Gewissen, weil Sie sagen, auch an anderer Stelle achten Sie sehr darauf?
Ja, minimal ein schlechtes Gewissen schon, weil deswegen versuche ich das ja auch ein bisschen zu kompensieren. Ne, dieses Jahr sind wir in Urlaub gefahren mit 5 Personen mit einem 6D-Temp-Diesel. Und wenn ich mir das dann umrechne, es gibt ja diese schönen Umrechnungsvarianten auch im Internet, denke ich, dann müsste das auch gehen. Hinzu kommt, ich spende monatlich für 15 Euro für Plant for the Planet. Die pflanzen dann Bäume. Also da kann man dann aussuchen, ob man 10 Bäume dann pflanzen will oder bis zu 15 Bäumen. Und da bin ich dann Mitglied. Und dadurch kompensiere ich das ja auch, weil Bäume ja auch wichtig sind.
Also das heißt, Sie versuchen schon sehr, sehr bewusst auch mit dem Thema Autofahren und Emissionen auch umzugehen. Professor Knie, ich gebe das mal an Sie weiter. Ist das auch eine Reaktion, die immer häufiger Sie auch erleben, dass Menschen sagen, okay, wenn ich Auto fahre, dann achte ich schon sehr, sehr darauf, was das für Konsequenzen hat, und versuche vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Stichwort Fliegen, dann zu verzichten?
Ja, das ist in der Tat immer öfters erkennbar, dass die Menschen doch alle merken, es tut sich was mit dem Klima. Auch wenn man jetzt nach wie vor nicht genau weiß, sind wir es jetzt nun oder ist es jemand anders. Aber die Sensibilität gegenüber den Umweltschäden ist immer höher. Und das, was unsere Hörerin sagt, machen immer mehr Menschen, dass sie sagen, okay, ich fahre gerne Auto, die Individualität ist mir wichtig, aber ich versuche möglichst schadstoffarme Motoren zu nutzen oder auch Fahrten, die ich wirklich nicht will, auch zu vermeiden. Das merken wir immer mehr.
Herr Reichel, Pendeln, ist das eines der Hauptgründe, warum Menschen täglich auch zum Auto steigen? Ich habe gelesen, in NRW rund 4,7 Millionen Pendler, davon 70% dann mit dem Auto, weil am Ende der öffentliche Personennahverkehr dann doch doppelt so lange und sehr, sehr mühsam auch ist.
Ja, ich würde schon sagen, das ist natürlich ein Zwang. Also wenn ich es mir nicht aussuchen kann, und das ist ja leider häufig so, dann fahre ich halt Auto. Und ich wollte zu der Hörerin noch sagen, dass ich das ganz klasse finde. Sie geht da mit gutem Beispiel voran. Und das hatte ich ja eingangs auch erwähnt. Ich finde wichtig, dass man sein eigenes Verhalten bewusst reflektiert, dass man nicht stupide einfach irgendwie immer weiter Auto fährt, obwohl es besser ginge. Und Kompensation für CO2-Ausstoß wird auch beim ACV groß geschrieben. Wir sind der erste Mobilitätsdienstleister, Automobilclub, der CO2-neutral arbeitet. Und ich finde, man kann immer leicht auf andere zeigen und meckern, aber man kann auch mal bei sich selber anfangen und freiwillig was tun. Und das finde ich gut.
Herzliche Grüße erstmal und herzlichen Dank nach Düsseldorf. Herr Nerke, ist das vielleicht auch eines der Probleme, mit denen Sie auch zu tun haben im Sinne von Carsharing, dass dann doch viele sagen, ich brauche einfach mein Auto, weil diese Strecke von A nach B und vielleicht der erste oder Teil oder der zweite Teil mit dem öffentlichen Personennahverkehr, das ist einfach zu schwierig und deswegen muss ich mir tatsächlich immer wieder neu dieses privat genutzte Auto zulegen?
Ja, aber das ist ja auch objektiv richtig. Also wer jetzt irgendwo auf dem Land wohnt und zur Arbeit irgendwo anders hinfahren muss, dem kann man ja nicht sagen, benutze alternative Verkehrsmittel, wenn nur das eigene Auto oder nur ein Auto geeignet ist, um diesen Weg zu bewältigen. Also es geht ja schon darum zu sagen, wer kann tatsächlich auf alternative Verkehrsmittel umsteigen. Und da muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Leuten jetzt im ländlichen Raum oder die an der falschen Stelle an der städtischen Peripherie wohnen und Leuten, die tatsächlich in den Städten wohnen. Und wenn die dann täglich mit dem Auto unterwegs sind, sollten Sie sich wahrscheinlich schon die Frage stellen, ist das wirklich nötig oder gäbe es dazu Alternativen? Weil in dem Bereich gibt es die dann wahrscheinlich.
Herr Reichel, ich habe eben gesagt, rund ein Fünftel der CO2-Emissionen durch Autoabgase, die Gesundheitsbelastungen wird auch drüber natürlich auch diskutiert, aber auch die liegen auf der Hand. Was sagen Sie aus Ihrer Sicht? Ist es richtig, sich verkehrspolitisch Gedanken zu machen? Sie sprechen ja auch als Verband von Hysterie und sagen, da gibt es auch eine beispiellose Verunsicherung auch der Autofahrer. Ist es richtig und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?
Das ist unzweifelhaft eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft, wie wir die Verkehrswende schaffen. Und natürlich müssen wir diese Stehzeuge, Herr Knie hat es ja auf den Punkt gebracht, die stehen ganz überwiegend ganz viel in der Gegend rum. Da müssen wir ran. Aber man muss leider auch ganz deutlich sagen, man kann die Menschen nicht zum Verzicht zwingen. Man braucht Alternativen. Und da treten wir als Automobilclub für ein, dass das Ganze fair läuft. Und wir können zum Beispiel nicht sagen, jetzt fahrt ihr alle mal nicht mehr Auto und fahrt alle Öffi, denn das wird nicht funktionieren. Also die öffentlichen Verkehrsmittel sind jetzt zum Teil schon total überlastet und da gibt es Studienzahlen ohne Ende, die sagen, ich muss da mehr investieren, aber das wird ja vor 2030 plus wird das alles gar nicht kommen.
Professor Knie, die Idee zu sagen, wir brauchen deutlich weniger Autos, ich habe gelesen, die Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel reduziert und gerade in der Stadt auch bis hin zur Idee auch einer autofreien Stadt, scheitert es daran, weil die Alternativen fehlen?
Ja, natürlich. Allerdings müssen wir uns natürlich bewusst sein, dass wir lange auch politisch für dieses Auto ja gekämpft haben. Wir sind ja in Deutschland gar keine Autonation, wie wir mal glauben, sondern wir haben uns auch politisch erst zu dieser Autonation geschaffen. Wir haben Straßen gebaut, als wir noch gar keine Autos hatten. Wir haben dem Auto Vorrecht eingeräumt, überall im Straßenraum, beim Parken, als wir noch alle gar keine Autos hatten. Wir geben sehr viel Geld für die Förderung des Autos aus. Bis heute 8 Milliarden Subventionen allein für die Diesel-Spritpreise, das ist alles lange Jahre gut gegangen und das ist jetzt an eine Grenze gekommen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir uns in Zukunft bewegen wollen. Und das heißt weniger Autos, sinnvollere Nutzung der Autos und natürlich ein Ausbau der Alternativen. Wir merken natürlich jetzt erst, wo plötzlich allen klar wird, naja, vielleicht sollte ich doch mal über die Bahn, über den öffentlichen Nahverkehr schauen, dass der natürlich nicht in einem Zustand ist, wie er die Qualität, wie er braucht oder wie er aussehen sollte, weil wir ihn auch jahrzehntelang nicht wirklich gefördert haben. Wir entdecken jetzt plötzlich die Deutsche Bahn, die aber immer nur eine Nische war und jetzt erst sozusagen erkannt wird als Alternative. Das ist ein Prozess, der noch lange dauert. Aber wir können ja schon mal damit anfangen, die Autos, die wir haben, einfach besser zu nutzen. Und das wäre zum Beispiel eine Idee, dass nicht Menschen, die also fünf Menschen mit fünf Autos von ihren dörflichen Strukturen in die Stadt fahren, sondern dass diese Menschen sich Autos teilen. Das kann man mit Carsharing, das kann man aber auch ganz persönlich. Und wir haben heute digitale Plattformen, wo das wunderbar geht. Und wo wir, was wir immer mehr merken, ist, dass das Radikale an dieser Digitalität ist, dass das Persönliche keinen privaten Raum mehr braucht. Denn wir haben alles, was wir an Wichtigem brauchen, haben wir bei uns, haben wir im Ohr stecken, haben wir in der Tasche liegen. Und dementsprechend können wir heute ganz bequem, was früher nicht so ging, mehrere Menschen mit einem Auto fahren lassen. Und das können sie sozusagen, sie können aus einem privaten Auto schnell einen Bus machen. Und diese Möglichkeiten auszuschöpfen, konsequent mehr Effizienz in diese Verkehrssysteme reinzubringen, da fangen wir jetzt gerade erst an und da ist noch sehr viel möglich.
Herr Knie, wenn Sie sagen, weniger Autos, sinnvollere Nutzung, da werden wahrscheinlich viele die Unterschrift drunter setzen, aber wenn es dann um die Frage geht, soll ich dafür auf mein eigenes Auto verzichten, dann wird man dann eher auf den Nachbarn oder auf wen auch immer zeigen. Also wer soll denn auf sein Auto verzichten aus Ihrer Sicht?
Also das glauben wir nicht, dass das der Punkt ist, was wir, glaube ich, alle, wo wir alle einig sind, die Individualität einer modernen Gesellschaft ist, nicht zurückzuschrauben. Ich will dann losfahren, wenn ich es will. Und ich will auch dorthin fahren, wo ich es gerne möchte. Und auch zu, wie gesagt, zu Zeiten, wann ich sie bestimmen kann. Und das ging eben lange Zeit sehr wohl mit dem Auto, weil ich es auch privat immer vorgehalten habe. Aber das können wir uns in den Städten nicht mehr leisten. Wir können nicht ein Auto einfach nur stehen lassen. Man muss daran erinnern, dass wir bis 1945 praktisch überhaupt keine Autos zulassen konnten, wenn man nicht einen privaten Stellplatz hatte. Kein Stellplatz, kein Auto. Und dass das Parken auf öffentlichem Raum einfach möglich ist, das Laternenparken, wie es so schön heißt, ist erst seit 1966 erst legal. Vorher war das auch verboten. Das heißt, wir haben uns das erst angeschaffen. Und jetzt geht es mittlerweile so, und wir merken das bei der jungen Generation, und das können wir durch viele Umfragen, aber auch durch Verkehrsverhalten konkret auch beobachten, dass nicht mehr wichtig ist, ist das mein Auto? Ist da meine gehäkelte Klopapierbrille drin und habe ich da meine Bilder meiner Lieben drin, wie das früher bei uns der Fall war? Nein, kann ich es nutzen? Das Nutzen statt Besitzen ist die zentrale Zukunftsformel. Ich muss jetzt etwas haben, das muss nicht mehr mir gehören und das ist die Chance, dass wir eben viel mehr teilen können und das heißt, dass wir viel weniger Gerät brauchen, um das Maß an Mobilität, was wir ja gerne hätten, auch zu erreichen.
Also das heißt, wir müssen gleich auch über das Thema Carsharing, also Teilen reden. Herr Nelke, Sie sind da genau der richtige Ansprechpartner. Vorher möchte ich aber Frank Gottsand aus Wolfenbüttel mit in die Runde hineinnehmen. Herr Gottsand, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen aus Wolfenbüttel in die Runde.
Wie sieht es mit Ihrem schlechten Gewissen aus? Gibt es das überhaupt?
Nein. Nein, ich lasse mir auch kein schlechtes Gewissen einreden. Ich habe ja Ihrer Kollegin schon gesagt, ich habe so das dumpfe Gefühl, und das geht ja nicht nur ins Thema Auto, es geht ja auch in andere Themen noch hinein, dass wir uns so ganz langsam in eine Meinungsdiktatur hineinbewegen. Selbst wenn ich mit meinem Fahrzeug, und das habe ich ganz bewusst ausgesucht, es ist ein Hybridfahrzeug, ich fahre sicherlich privat relativ wenig, aber ich bin im Außendienst, also muss ich schon mehr fahren, ich fliege nicht. Aber das sind alles Argumente, wenn ich dann mit jemandem rede, der also aus der grünen Seite kommt, und nicht nur mit jemandem, sondern generell mit Menschen, die sagen, so Klima muss, wir brauchen Klimawandel etc. Sobald ich erwähne, dass ich Autofahrer bin, dass ich dazu stehe, werde ich sofort in eine Ecke gedrängt. Und ich warne davor.
Entschuldigung, Herr Gottsand, ja. Meinungsdiktatur heißt, dass das die überwiegende Meinung ist, dass Autofahrer eher in die Schmollecke oder in die Ecke gehören, wo man sagt, hier, guck mal, der fährt noch mit seinem Auto.
Genau das meine ich damit. Und das geht ja nicht nur ins Auto, es sind noch einige andere Sachen. Wenn ich zum Beispiel an diese leidliche Diskussion mit dem Fleischessen denke, was die Grünen da vorgehabt haben vor wenigen Monaten, was sie wieder eingestampft haben.
Das greifen wir heute nicht auf. Vielleicht nochmal, Herr Gottsand, nochmal nachgefragt, ob das jetzt Grüne sind oder ob das Umwelt- und Klimaforscher sind. Es gibt ja gute Argumente zu sagen oder die Frage zumindest zu stellen, ob das Auto mit Verbrennungsmotor, auch batteriebetrieben, hat natürlich auch seine Negativseiten, ob das tatsächlich im Sinne des Klimaschutzes der richtige Weg ist.
Also ich denke, dass wir noch andere Alternativen als die Batterie haben. Und wir müssen auch, das ist mir besonders wichtig, wir müssen auch mal an die Lebensrealität der Menschen denken. Vorhin wurde gesagt, ja, wir sind keine Autonation, wir wurden dazu gemacht. D'accord. Aber warum sollen wir jetzt als Bürger, die sich da quasi eingefügt haben, warum müssen wir da jetzt auf einmal, nur weil jetzt gesagt wird, okay, oh Gott, Klima, gar keine Frage, dass das Klima am Kippen ist. Aber ich denke, wir müssen auch die Lebensrealität der Menschen mit einbeziehen. So, und
nun,
da komme ich
sagen,
jetzt auf,
Entschuldigung, auf die Batterie. Nun sagen ja die Umweltforscher, denk mal an die Lebensrealität der nachfolgenden Generationen, wenn wir so weitermachen.
Ja, dazu komme ich jetzt gerne. Genau. Wir müssen nicht unbedingt Batterien fahren. Meines Wissens nach liegt seit vielen, vielen Jahren liegen Pläne in den Schubladen für wasserstoffgetriebene Autos. Ich frage mich, warum diese Thematik nicht wirklich völlig verfolgt, also nicht weiter verfolgt wird. Sind so Dinge.
Ja, ich gebe das mal weiter, Herr Gotzand. Sie können gleich gerne noch ergänzen an Herrn Reichel. Erstmal, Herr Reichel, ist das auch eine Erfahrung, die Sie auch machen, dass Autofahrer sehr, sehr schnell dann in eine bestimmte Ecke auch gestellt werden, als die, die für den Klimawandel, für Umweltschäden, für Gesundheitsgefahren verantwortlich gemacht werden?
Naja, ich meine, die öffentliche Stimmung, die ist schon im Wandel, was Autofahren betrifft. Das finde ich jetzt grundsätzlich mal gar nicht schlecht. Also ich kann es nochmal sagen, jeder sollte hinterfragen, ob er nicht intelligenter mobil sein kann. Uns ist nur ganz wichtig, dass das Ganze fair und sozial verträglich und gerecht auch abläuft. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, wir brauchen auch die Alternativen. Ja, also ja, nochmal, die Öffis können das nicht alles auffangen. Wir haben 47 Millionen Autos in Deutschland und die können wir nicht einfach jetzt alle ersatz losstreichen.
Nun hat Herr Gotzand gesagt, Stichwort Wasserstoff, es gäbe also auch noch weitere Alternativen, die möglicherweise auch die Reichweitenfrage dann auch beantworten könnten. Wird dazu sehr dann, das würde jetzt natürlich zu technisch werden, aber ist batteriebetrieben, ist das vielleicht auch eine Richtung, die man durchaus auch breiter angehen müsste mit weiteren alternativen Mobilitätsmodellen?
Also wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass man das unbedingt technologieoffen betrachten sollte. Und natürlich ist Wasserstoff eine extrem spannende Technologie. Aber man darf halt nicht das Technische mit dem anderen vermischen, nämlich die Frage, wie ein Auto angetrieben ist. Die hat ja nichts damit zu tun, was jetzt den Model Split betrifft. Also wie viele Autos tatsächlich unterwegs sind. Und es ist auch so ein großes Missverständnis, dass viele Menschen denken, die Elektromobilität wäre jetzt der Heilsbringer. Dann haben wir ja nicht weniger Verkehr, nur weil die Autos lokal emissionsfrei unterwegs sind in den Städten.
Aber möglicherweise würde es ein Stück schlechtes Gewissen nehmen, wenn man weiß oder glaubt zu wissen, dass man damit bestimmte Emissionen auch vermeidet. Herr Gotzand, wollen Sie noch was ergänzen kurz, weil der nächste Hörer wartet bereits am Telefon?
Ja, ganz kurze Ergänzung, ja, wirklich ganz kurz. Mhm. Ich glaube, dass dieses Argument, was gerade gebracht wurde, dass die Autos raus müssen aus den Städten, okay, aber wenn wir was mit Wasserstoff fahren würden, dann wären wir schon einen gewaltigen Schritt weiter. Und ich denke, dass der Rest, das Verständnis bei der Bevölkerung, dann auch vielleicht weniger Autos oder auf Autos zu verzichten, ich glaube, dass das dann automatisch mitkommen würde.
Okay, das war's von mir. Vielleicht noch ergänzend, es gibt tatsächlich Wasserstoffautos jetzt schon zu kaufen bei Toyota und bei Hyundai. Nicht bei deutschen Herstellern, aber bei japanischen. Also es gibt Wasserstoffautos serienmäßig. Das sollte man noch dazu fügen. Oh,
Professor Knie, ich glaube auch bei deutschen Herstellern.
Eins. Und das ist genau, sehr, sehr teuer.
Genau. Herr Gotzand, herzlichen Dank. Und ich gehe weiter in Richtung Bremen. Albrecht Genzel ist am Telefon. Herr Genzel, guten Morgen.
Ja, moin aus Bremen.
Hallo, grüße Sie. Wie sehen Sie es?
Ich würde gerne das Stichwort Lebensrealität des Vorredners aufgreifen und würde da sagen, die Lebensrealität sieht sehr unterschiedlich aus. Sicherlich, wenn ich immer mit dem Auto unterwegs war, dann ist das ein festes Bild, was ich mir da so zusammengefügt habe. Ich selber habe nie einen Führerschein gemacht und habe das immer irgendwie hinbekommen, zu Fuß, mit der Bahn, mit dem Fahrrad, an meine Ziele zu erreichen. Und meine Lebensrealität ist eben so, wenn ich aus der Haustür raustrete, dann laufe ich praktisch gegen die falsch geparkten Autos auf meinem Gehweg. Und diese Realität ist nicht so erfreulich. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, muss ich mich immer vorsehen, wenn Autos auf dem Radweg stehen oder wenn es einfach zu eng geworden ist in der ganzen Straße. Also Lebensrealität sieht sehr unterschiedlich aus und je nach Perspektive. Ich würde mal sagen, die Mehrheit der Bevölkerung ist ja immerhin nicht mit dem Auto unterwegs, sondern anderweitig. Und deren Realität sieht oft so aus, dass die Kinder keinen Platz mehr zum Spielen haben in der Straße und ja, die Gehwege mit einer hohen Selbstverständlichkeit gewohnheitsunrechtmäßig zugeparkt sind.
Das ist ja das, Herr Genzel, was wir gehört haben, auch von Professor Knie, der über Stehzeuge auch gesprochen hat, statt Fahrzeugen, die dann 23 Stunden am Tag auch dort entsprechend auch rumstehen. Herr Knie, heißt das mit anderen Worten, selbst wenn wir über Elektromobilität, wasserstoffbetriebene Mobilität nachdenken. Am Ende geht es darum, tatsächlich Autos in den Städten zu reduzieren. Und das wird man nicht durch eine andere Form des Motors dann auch oder einer Brennstoffzelle auch verändern können.
Nee, genau. Aber ich glaube, da sind wir auch alle einig, dass die batterieelektrischen Antriebe oder auch die Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe, die wir ja schon haben, allerdings nur in homöopathischen Dosen, alleine die Welt leider nicht retten, sondern wir müssen die Menge der Autos reduzieren, um einfach mehr Platz für Alternativen zu bekommen und auch eben die anderen Realitäten der Menschen auch besser abzudecken und zu realisieren. Und das wird nur gehen, indem wir tatsächlich, da kommen wir immer wieder drauf zurück, die Autos, die wir haben, intelligenter nutzen. Das heißt, wir fahren Autos, aber wir müssen sie nicht mehr selber eigentumsrechtlich besitzen und sie dann eben einen ganzen Tag vor der Tür stehen lassen und dafür dann einen Stellplatz zu Hause und einen Stellplatz vor der Arbeit zu brauchen. Das ist ein Modell aus den 50er, 60er Jahren. Das können wir überwinden.
Ich habe vor ein paar Minuten schon angedeutet, Herr Nerke, dass Sie da der richtige Mann sind für uns, Bundesverband Carsharing. Ist Carsharing, zumindest auch was den Flächenfraß, der gerade auch von Herrn Genzel angesprochen hat, der dem etwas entgegensetzen kann und es auch tatsächlich erfolgreich tut?
Also erfolgreich tut ja, aber auch noch in homöopathischen Dosen. Also ich kann dazu ein paar Zahlen sagen. Wir haben in Deutschland ungefähr 400 bis 500 Pkw pro 1000 Einwohner, wenn man sich das so anguckt in den Städten. Wir haben unter den Leuten, die Carsharing nutzen, in der Regel Pkw-Besitzzahlen von unter 100 oder kurz über 100. Also deutlich geringer. Und wir wissen auch, das Umweltbundesamt hat uns das schon vor 2 Jahren vorgerechnet. Wenn wir nur noch 150 Pkw pro 1000 Einwohner hätten in den Städten, dann wären diese Pkw im Straßenraum praktisch nicht mehr sichtbar. Das heißt, es gibt heute schon Möglichkeiten, den Pkw-Bestand dramatisch zu reduzieren. Carsharing ist eine der Lösungen dafür. Wir haben aber heute im Durchschnitt erst 3% aller Leute, die überhaupt zu einem Carsharing-Angebot angemeldet sind. Und in den Städten sind es dann mal bis 20%. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und aus meiner Sicht gehört dazu unter anderem auch, um das zu steigern, dass die Politik nicht so agiert, wie sie das bisher getan hat, nämlich immer zu sagen, ja, wir müssen die Alternativen irgendwie ein bisschen fördern, aber vor allen Dingen brauchen die Leute nicht darüber nachzudenken, ob sie ihr Leben im Mobilitätsbereich irgendwie ändern müssen.
Herr Nerke, nun gab es ja, ich glaube Anfang Dezember, eine Studie im K-Institut der Uni Duisburg-Essen, der Sie auch widersprochen haben. Da war viel von Karteileichen in die Rede, aber auch davon, dass Carsharing letztlich, Sie haben das Verhältnis ja auch ein bisschen versucht darzustellen, kaum in unserer Gesellschaft angenommen wird. Würden Sie so weit tatsächlich auch gehen?
Also es wird
Sie
ja...
haben homöopathisch, haben Sie gesagt.
Das, ja, genau. Also das Carsharing wächst pro Jahr so um 15-20%. Das heißt mit hohen Raten, aber auf sehr kleiner Basis. Das heißt, in Wirklichkeit nutzen 2,5 Millionen Leute in Deutschland im Moment Carsharing. Das ist eher wenig. Das hängt auch damit zusammen, dass die Angebote in vielen Städten noch nicht so sichtbar sind, weil sie nicht im öffentlichen Raum stehen dürfen und solche Geschichten. Aber natürlich müssen wir da mehr tun und die Marktdurchdringung erhöhen.
Vielleicht kann man noch ergänzen, dass das in unserem Rechtssystem auch nicht vorgesehen war. Wir wollten ja das private Auto fördern. Wenn Sie das auf den öffentlichen Grund stellen, müssen Sie dafür nichts bezahlen oder nur die Plakette bezahlen, die Sie als Nutzer oder als Einwohner dort ausweisen. Machen Sie aber ein Auto mit gewerblicher Absicht, tun Sie das auf den öffentlichen Raum abstellen, dafür müssen Sie dann teuer bezahlen. Das heißt also, unter den bestehenden Rahmenbedingungen kann gar kein wirkliches Carsharing sich entwickeln, weil das, wie gesagt, in dieser Logik, die wir bisher hatten, gar nicht vorgesehen war. Weil nur alleine das private Auto sollte gefördert werden. Das können wir jetzt heute besser und das können wir umstellen. Das müssen wir auch umstellen.
Herr Genzel, wir haben noch eine knappe Minute. Gibt es noch eine Ergänzung Ihrerseits?
Herr Genzel? Gerne anschließen. Mehr Flächengerechtigkeit. Ja. Städtischer Raum ist teuer und ich sehe das genauso, dass es eigentlich erstaunlich ist, wie städtischer Raum verschleudert wird, praktisch zum Nulltarif für enorme Flächen, die man für mehr Stadtqualität wunderbar nutzen könnte. Wie gesagt, spielen der Kinder in der Straße, was ich früher noch als Kind tun konnte, das geht ja alles gar nicht mehr. Es gibt einzelne Beispiele, wo Straßen, die aufgeräumt sind, wie es eben beschrieben wurde, wo man mal versucht hat, die Parkplätze zu reduzieren, wo man merkt,
das ist ja eine ganz andere Qualität. Ich kann mich mal wieder an die Straße setzen oder ich kann einfach mal mich mit jemandem unterhalten, ohne gleich im Weg zu stehen, weil der Gehweg richtig frei ist.
Herr Genzel, ein Plädoyer für weniger Autos in den Städten. Herzlichen Dank nach Bremen. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, weiterreden. Autofahren heute fährt das Geschlechtergewissen immer mit, unser Thema. Und Sie können weiter kostenfrei anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Letzte halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Autofahren heute fährt das schlechte Gewissen immer mit, ist unser Thema. Michael Röhl ist am Mikrofon mit folgenden Gästen, mit Professor Andreas Knie, Soziologe und Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, mit Gerrit Reichel vom ACV Automobilclub Verkehr und Gunnar Nierke, er ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen noch, oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir schauen in Richtung Berlin, da ist Elfriede Krutsch am Telefon. Frau Krutsch, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie. Wie ist Ihr Verhältnis zum Thema Auto, Autofahren? Die Frage und verbunden mit der Frage, gibt es ein schlechtes Gewissen bei Ihnen, wenn Sie das Auto nutzen oder nutzen Sie es gar nicht mehr?
Ich hatte als junge Frau, als 18-Jährige für ein paar Jahre ein Auto, bin dort gerne gefahren, aber das ist lange her. Und ich bin Ärztin von Beruf und habe dann das Negative des zunehmenden Straßenverkehrs im Krankenhaus mitbekommen, mit den vielen Schwerstverletzten. Und das Auto ist für mich ein ganz negatives Instrumentarium, so wie es heute in den Städten, und ich wohne in Berlin, genutzt wird. Ich bewege mich mit dem Fahrrad, bin sehr flexibel und mit dem öffentlichen Nahverkehr hier in Berlin, und lange Strecken fahre ich mit dem Zug und freue mich, einfach unbeschwert zu fahren, zu schlafen, zu lesen und anzukommen. Ich habe eine wissenschaftliche Vortrag mal gehört vor einigen Jahren, dass jede gefahrene Autostunde eines Menschen Lebensstunde kostet. Wenn ein Kind, und es werden ungefähr 700 Kinder totgefahren durch den Verkehr und viele schwerst verletzt, wenn ein Kind totgefahren wird und man rechnet hoch, wenn das mit 4, 5 totgefahren wird und auf die erwartete Lebenszeit, dann kommen wir auf solche Zahlen. Eine gefahrene Kilometer Autostunde bedeutet eine Reduktion einer Lebensstunde. Das ist einfach nicht hinnehmbar von einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Und im Radio kamen jetzt, oder bei Ihrer Sendung kamen jetzt auch viele zu Wort, die sich nicht vorstellen können, ohne Auto zu leben oder eine Stadt ohne Auto. Es gibt in Spanien, in Galicien, eine Stadt, die nennt sich Pontevedra. Das ist ein Wort, Pontevedra. Die nennt sich autofreies Paradies. Da ist vor 20 Jahren ein Bürgermeister an die Regierung gekommen. Der hat die Innenstadt relativ schnell autofrei gemacht, hat im Außenbereich der Stadt 15.000 Parkplätze angelegt, davon die Hälfte gebührenfrei. Die Stadt hat 84.000 Einwohner. Es gab 80.000 Autos in der Stadt. Also die Stadt ist erstickt. Die Geschäftsleute waren alle gegen ihn. Jetzt, 20 Jahre später, sagen sie, Gott sei Dank hat er sich gegen uns durchgesetzt, denn jeder Sechste, der bei uns zu Fuß vorbeigeht, kauft bei uns ein. Mhm. Es gibt noch 7.000 Autos in dieser Stadt. Und es geht wunderbar, die Leute. Es gibt seit 2007 keine Verkehrstoten mehr. Davon waren es von 99 bis 2006 30 Verkehrstote.
Frau Krutsch.
Und diese Stadt, Pontevedra, es pilgern viele hin, Verkehrsexperten, die sich das nicht vorstellen können und die zurückkommen und begeistert sind. Mhm. Es geht und die Leute leben glücklich dort.
Frau Krutsch, ich vermute mal, dass Professor Knie sicherlich davon gehört hat, weil er auch sagt, die Idee oder die Zeit ist reif für die Idee einer autofreien Stadt. Professor Knie, Andalusien, kennen Sie die Stadt?
Ja, ich war noch nicht da, aber es gibt diese Stadt, es gibt mehrere von diesen Städten, auch in Südamerika, Mittelamerika, es gibt sie in Asien. Es gibt immer wieder Versuche, das zu machen, und es ist, wie unsere Hörerin auch gesagt, immer sehr von Erfolg gekrönt gewesen, weil wir haben einfach mehr Lebensqualität in der Stadt dann bekommen, und im Nachhinein waren dann alle froh, das gemacht zu haben. Das wissen wir auch zum Beispiel in Wien, die im Moment am Radikalsten den öffentlichen Raum wieder zurückgewinnen. Und gerade, wir haben es auch gehört, der Einzelhandel ist mittlerweile dafür, weil die Aufenthaltsqualität für den Einzelhandel immer wichtiger werden. Im Zeitalter des Internets kauft man dann offensichtlich, wenn man in einem Geschäft kauft, dann viel bewusster und man möchte dann auch mehr Ruhe im Geschäft und vor dem Geschäft haben. Das heißt, da haben wir ganz neue Kooperationspartner sozusagen, und die Amerikaner waren ganz erstaunt, dass sie gemerkt haben, in den Städten, wo der Fahrradverkehr sehr hoch ist, sind auch die Einzelhandelsumsätze in diesen Städten, wo der Fahrradverkehr ist, ebenso hoch. Also da sind ganz neue Bündnisse möglich und wir merken, dass wir eben doch anders leben wollen.
Herr Reichel.
Ja, ich wollte mich zu Frau Kutsch äußern. Das Beispiel, was sie bringt aus Spanien, ist insofern ein gutes und ein typisches Beispiel, weil man daran verschiedene Punkte sehen kann. Nämlich erstens, wir kennen das von unseren niederländischen Nachbarn, der Änderungsdruck ist dort in den 60er Jahren entstanden durch die enorme Zahl der Verkehrstoten. Und dort hat man dann tatsächlich angefangen, aber das ist halt auch schon zig Jahre her, die Infrastruktur entsprechend umzubauen. Und das ist der zweite Punkt. Man muss dann auch wirklich Angebote schaffen und Alternativen. Wir kommen nicht über eine Verbots- und eine Verzichtkultur zur Verkehrswende, sondern wir müssen ran an die Infrastruktur. Und das dauert Jahrzehnte. Und ein Punkt war ja auch ganz deutlich an dem spanischen Beispiel. Der Bürgermeister dort hat Parkplätze am Stadtrand geschaffen. Jetzt schauen Sie sich bitte mal in Köln diese Katastrophe an mit den Park-and-Ride-Plätzen. Da kann kein Mensch ernsthaft sagen, das ist die Verkehrswende. Wir parken draußen und fahren dann ganz politisch korrekt in die Stadt.
Nun gehört Herr Reichel zu den Niederländern auch dazu, dass sie ein Tempolimit eingeführt haben. Aber ich glaube, das Umweltbundesamt hat ja jetzt auch letzte Woche in ähnliche Richtung auch argumentiert. Ist das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, okay, Verkehrstote weniger, aber vor allen Dingen auch weniger CO2-Emissionen und damit auch Gesundheitsgefahren?
Also das Thema mit den Unfallzahlen ist ganz, ganz heikel, weil man da ganz schnell auf eine zynische Ebene kommt. Wir stehen als Automobilclub Verkehr natürlich auch hinter der Vision Zero, das heißt mit dem erklärten Ziel null Verkehrstote, alle kommen an, keiner kommt um. Man muss aber auch ganz klar mal hingucken, wir sind bei den Unfallzahlen auf einem absoluten Rekordtief, sind jetzt gerade noch etwas über 3000. Da ist jeder einzelne Tote zu viel, völlig klar. Aber das Tempo ist jetzt nicht unbedingt der Kernpunkt. Man muss mal genau gucken, was sind die Unfallursachen, wo passieren die Unfälle. Das sind eben nicht die Autobahnen, sondern das sind die Landstraßen und die innerstädtischen Verkehre.
Das Umweltbundesamt argumentiert ja auch mit Blick auf die Emissionen auch in Richtung dann auch Tempolimit. Ins Studio gekommen, noch einmal, Petra Enzminger. Petra, mit vielen Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer?
Sehr, sehr vielen. Mhm. Unser E-Mail-Postfach läuft quasi über. Deswegen auch Entschuldigung, dass wir natürlich nicht alle zitieren können, nur exemplarisch ein paar ausgewählte hier vortragen können. Es gibt unter unseren Hörerinnen und Hörern sehr, sehr viele Fürsprecher, muss man sagen, für das Auto, für die Individualität, die es bietet. Raphael Ferdinando Schacher hat uns aus der Schweiz geschrieben, das Auto gehört zu Deutschland wie Eisbein und Sauerkraut. Das deutsche Auto mit dem Stern war nicht nur in Deutschland ein Synonym für Wohlstand und Erfolg. Nach dem deutschen Autogau, damit meint er den Dieselbetrug, ist der Nimbus verloren gegangen und die deutsche Schlüsseltechnologie kämpft um ihre Reputation. Eine Hörerin aus dem Raum Rostock sagt, in jeder Diskussionsrunde wird der Fokus auf Leute gelegt, die in der Großstadt wohnen und mit dem Fahrrad fahren könnten. Es wird vergessen, dass der Großteil auf dem Land wohnt und das Auto braucht. Man vergisst die älteren Menschen, die das Auto zum Einkaufen brauchen. Auto, so sagt sie, ist ein großes Stück Freiheit. Sie spricht von Klimahysterie und merkt auch noch an, der ÖPNV ist unangenehm und gefährlich, vor allem für Frauen. Herr oder Frau van Hoven schreibt uns, heute mit Mitte 40 kann er oder sie sich nur endlich das Auto leisten, das als Heranwachsender immer gewünscht war und nun wird das Auto verteufelt und als Klimakiller dargestellt. Er gehört zu den hoffnungsvollen Verlorenen. Schnelle Autos und schnelles Fahren sind für ihn Zeichen individueller Freiheit. Noch eine Anmerkung auch zum Land. Mit erst 46 Jahren hat eine Hörerin den Führerschein gemacht, würde nie auf das Auto verzichten. Da kann das Benzin noch so teuer sein, aber sie fliegt nicht und ist deshalb der Meinung, so fahren zu dürfen, wie sie will. Vielleicht noch ein paar, die eher etwas kritischer zum Auto sind. Matthias Bonau, der beklagt den Lärm, den Dreck. Er muss als Fußgänger sich diesem Ganzen aussetzen und als ÖPNV-Nutzer das Ganze ausbaden jeden Tag. Er wird jeden Tag behindert, weil alles aufs Auto ausgerichtet ist. Jede Ampelphase, jeder Fußweg, selbst der ÖPNV. Und es sei allerhöchste Zeit, dass der Platz fürs Auto mindestens halbiert werde. Wer Spaß haben will, soll auf dem Lausitzring fahren. So seine Anmerkung. Und Katja Henschel, die hat uns geschrieben zur Haltung zum Auto in unserer Gesellschaft, die sie sehr kritisch sieht. Wenn sie in ihrer Heimatstadt Stuttgart mitten in der Stadt nicht mit dem Fahrrad fahren darf, damit Autos oft aus dem Umland dort freie und zügige Fahrt haben, wenn es keine Radwege gibt, wenn man als Fußgänger Slalom laufen muss und oft so dicht geparkt wird, dass kein Kinderwagen mehr dazwischen passt, dann ist die individuelle Freiheit eben nicht wirklich gerecht verteilt und es wird höchste Zeit umzudenken. Sie hat selbst kein Auto mehr und ist überaus mobil und ungestresst, außer vom Autoverkehr. Noch eine kleine Anmerkung, die eine Hörerin gemacht hat, die hat sich Gedanken zum Thema gemacht und fragt sich, warum muss in Deutschland immer gleich alles ideologisch aufgebauscht werden und mit einem schlechten Gewissen kombiniert werden?
Ja, Fragen und Anmerkungen, die wir gerne aufgreifen wollen auch. Professor Knie, wir fangen mal ganz vorne an. Gehört das Auto zu Deutschland wie Eisbein und Sauerkraut? Würden Sie das so unterschreiben oder würden Sie sagen, da hat sich doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten etwas geändert? Zumindest bei Ihnen persönlich.
Ja, das Bild ist sicherlich nicht falsch, was wir im Auslande verbringen. Und wir haben natürlich bekannte deutsche Automarken, das ist auch richtig. Aber ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass das auch relativ neu ist, dass in den 20er, 30er Jahren wir in der Tat keine bedeutende Autoindustrie hatten, sondern dass das erst im Nachkrieg so passiert ist und auch vor allen Dingen erst nur in Westdeutschland. Aber es ist sicherlich ein Zeichen unseres Wohlstandes. Daimler, Benz und BMW und Volkswagen sind wichtige Exportunternehmen. Das ist natürlich richtig. Ich will aber vielleicht noch mal ganz kurz, wenn das schon möglich ist, zu dem Tempolimit was sagen. Da gibt es nun eigentlich überhaupt keine Kontroverse mehr, dass ein Tempolimit dringend gebraucht wird, um die Unfallzahlen auf den Autobahnen, die tatsächlich weniger stark sind als in Städten oder an Landstraßen, aber es gibt sie eben auch noch und dort sind sie oft mit Todesfolgen versehen, dass ein Tempolimit natürlich deutlich die Unfallzahlen reduzieren kann, dass ein Tempolimit vor allen Dingen die Flussgeschwindigkeiten auf Autobahnen deutlich erhöht. Das heißt, wir hätten weniger Stau. Und wir haben dann auch noch weniger CO2. Und deshalb ist Deutschland das einzigste Land der Welt, was kein Tempolimit auf Autobahnen hat. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen.
Also das auch als Gegenpunkt zu dem, was Herr Reichel eben gesagt hat. Herr Nerke, ganz kurz, ländlicher Raum, ältere Menschen angesprochen worden. Ist Carsharing für den ländlichen Raum letztlich nicht durchführbar und auch nur in Ballungsräumen umsetzbar? Muss man das einfach so auch anerkennen?
Nein, das stimmt so nicht.
Okay.
Also wir haben in Deutschland viel Carsharing im ländlichen Raum. Das hängt von einem ganz anderen Punkt ab. Das hängt von der Frage ab, ob es eine Versorgung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum gibt. Also wir haben zum Beispiel in der Umgebung von München in vielen Dörfern Carsharing-Angebote. Das sind die Dörfer, die durch die S-Bahn an die Münchner Innenstadt angeschlossen sind. In dem Fall funktioniert es auch. Nicht funktionieren tut es natürlich da, wo es gar keine Alternativen gibt. Und da macht es ja auch schon vernünftigerweise keinen Sinn, warum sollten wir in einer Gegend, in der jeder aufs Auto angewiesen ist, das private Auto durch ein geteiltes Auto ersetzen. Da gewinnen wir verkehrspolitisch gar nichts.
Nun haben wir, Herr Reichel, das Thema individuelle Freiheit von zwei Hörern, Schrägstrich Hörerin, aufgegriffen. Das eine, als es darum ging zu sagen, das Auto wird verteufelt und schnelles Fahren und die Liebe zum Auto, das wird immer mit einem schlechten Gewissen verbunden und für den Hörer gehört es tatsächlich zur individuellen Freiheit zu sagen, ich will schnell fahren und dieses Auto auch weiter lieben. Und wir haben das Umgekehrte aus Stuttgart gehört, wo das Auto den öffentlichen Raum praktisch einnimmt, sodass Fahrradfahren, zu Fuß gehen kaum oder nur erschwert auch möglich ist. Was sagen Sie zu den beiden Punkten, die ja ein Stück weit auch Gegensätze sind?
Also ich bin jetzt gerade im Kopf noch bei der Aussage zum Carsharing im ländlichen Bereich und bin so ein bisschen irritiert, denn natürlich gibt es das auch im ländlichen Bereich. Aber wenn ich mir meines Wissens erstmal ist es so, dass Carsharing im Moment noch kein wirkliches Erlösmodell darstellt für die Unternehmen, die dahinter
stimmt
stehen.
Stimmt nicht.
Und zweitens ist es so, dass in Köln jetzt gerade die Preise meines Wissens erhöht worden sind vom Marktführer.
Der Marktführer?
Vor dem Hintergrund, dass in den Randbezirken die Autos jetzt eine Drop-Off-Gebühr haben und es wird teurer, wenn ich in den Randbezirken ein Auto hinstellen möchte.
Herr Reiche, Sie reden über ShareNow. Das ist ein ganz bestimmtes Carsharing-Modell, das tatsächlich auch für den Anbieter sehr teuer ist, das auch in der Peripherie nicht so gut funktioniert. Aber wenn Sie sich über den Carsharing-Markt insgesamt informieren, dann werden Sie zum Beispiel für Köln auch merken, dass gibt's dort ein riesiges sogenanntes stationsbasiertes Carsharing-Angebot. Das ist wirtschaftlich nachhaltig, das ist auch in den Außenbezirken verfügbar. Da muss man dann ein bisschen genauer hingucken. Hm.
Herr Reichel, gehören Sie denn zu denen, die sagen, schnelles Fahren, das ist für mich individuelle Freiheit? Oder eher die Hörerin aufgreifend, die sagt, also für mich heißt individuelle Freiheit, dass ich tatsächlich auch diesen städtischen Raum so nutzen kann, wie ich ihn nutzen möchte?
Ich bin so ein bisschen müde geworden bei dieser Diskussion. Das ist eine Diskussion, die wollen wir eigentlich gar nicht mehr führen, weil da kann man nichts gewinnen. Die ist so ideologisch aufgeladen und so emotional. Und natürlich kommen sie immer an den Punkt, dass man sagt, langsamer ist immer besser als schneller. Am besten bleibe ich auch ganz zu Hause. Dann kann mir nichts passieren. Aber Herr Knie, bitte sehen Sie doch die Zahlen. Es sind Durchschnittsgeschwindigkeiten auf deutschen Autobahnen. Die sind ja längst auf dem Niveau unserer europäischen Nachbarn, wo es ein Tempolimit gibt. Da fährt ja schon, ich glaube, es sind 8%, die noch schneller fahren als 160. Also wir fahren mittlerweile mit 115, 120 km/h über die Autobahn. Und das sind wirklich nicht, und das finde ich zynisch, das sind nicht die Unfallschwerpunkte, an die wir rangehen müssen, wenn wir über Verkehrssicherheit reden. Da müssen wir über ganz andere Themen reden. Reden wir über Landstraßen, reden wir über Tempo 30 in Großstädten, reden wir über Radfahrunfälle, ganz furchtbares Thema. Und ich finde es ehrlich gesagt zynisch, wenn man diese Themen ausblendet, zugunsten einer ideologisch aufgeladenen Forderung nach einem Tempolimit auf Autobahn.
Also ich will jetzt noch mal eben kurz was zur Ideologie sagen. Das ist mir an der Stelle schon wichtig und zur Freiheit durch Autofahren. Das Umweltbundesamt fragt alle 2 Jahre immer nach bei einer repräsentativen Gesamtbevölkerung, würden weniger Autos für mehr Lebensqualität sorgen, da wo sie wohnen? Da sagen immer 90% der Leute, ja, das wäre der Fall. Also es gibt durchaus eine breite Bevölkerungsmehrheit, die so gefragt schon begriffen hat, dass man mit weniger Autos auskommen sollte. Und dagegen immer in Stellung zu bringen, ja, das Auto bedeutet ja so viel Freiheit, das stelle ich stark in Frage. Also wir machen immer so Fokusgruppen mit Leuten, die Carsharing nicht nutzen. Da sagen unglaublich viele Leute, Autofahren nervt mich total.
Sind wir ja völlig bei Ihnen, aber man muss in den Großstädten auch gucken, was ist denn tatsächlich die Alternative? Also den Menschen das Auto einfach wegzunehmen und am besten noch vorzuschreiben.
Niemand will das Auto wegnehmen, aber weniger die Alternativen Autos sind doch da.
Nee, aber wir wollen weniger Autos in den Großstädten, bin ich völlig dabei. Nur wir müssen die Fläche anders verteilen. Die Verkehrsflächen in den Innenstädten, in den Großstädten zumal, die ist endlich, die kann ich nicht ausdehnen, die ist da und ich muss gucken, was mache ich mit dem kostbaren Platz, den ich den Autos wegnehme, was kann ich mit Parkhäusern machen, was kann ich mit Fahrspuren machen, zugunsten von Radverkehrsinfrastruktur beispielsweise.
Am Telefon ist Liane Launhardt. Frau Launhardt, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, freue mich, dass ich noch durchkomme.
Gerne.
Ich habe mir ein Solarauto reservieren lassen, um mein schlechtes Gewissen ein bisschen zu bekämpfen. Das ist nun leider ein Batteriehybrid. Mir wäre viel lieber, es wäre ein Brennstoffzellenhybrid, aber das ist es nicht, sondern es ist ein Batteriehybrid. Aber immerhin, wenn die Sonne scheint, dann kann ich also mit Solarpower fahren.
Also das heißt, Sie haben ein Solardach oder wie muss man sich mit Solarzellen oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das Auto ist auf dem Dach und an den Seiten mit Solarpanelen bestückt und da gibt es aber einen Überzug natürlich, dass man das nicht sieht.
Und damit haben Sie Ihr schlechtes Gewissen in Anführungszeichen letztlich im Griff?
Nein, ich habe es mir ja nur erst reservieren lassen können.
Ah, okay. Und wann, wie lange wird das dauern, bis so etwas auf dem Markt kommt?
Ja, es sollte schon Ende dieses Jahres, aber ich denke, nächstes Jahr wird es kommen.
Herr Reichel, kommt da was Solar, die Möglichkeit über Solarzellen auch das Auto, die Batterien auch aufzuladen, passiert da ein bisschen was in nächster Zeit?
Ja, es gibt natürlich Fahrzeuge, die annähernd serienreif sind. Klar, ich habe ja eingangs gesagt, Technologieoffenheit ist unser Credo, auch Wasserstoff, mega spannend. Wenn man sieht, dass zum Beispiel in Deutschland 5 Terawatt elektrische Energie Jahr für Jahr verloren gehen, weil die nicht über die Windkrafträder ins Netz eingespeist werden kann. Wenn man das in Wasserstoff speichern könnte, könnte man Millionen von Kilometern um die Welt fahren, klar.
Frau Launhardt, herzlichen Dank dafür. Herr Knie, ich möchte nur ein Stichwort aufgreifen, was ich mir aufgeschrieben habe. Stichwort Gewohnheit. Ist es am Ende tatsächlich eine Gewohnheitsfrage, wenn es darum geht, auch mal Alternativen auszuprobieren, weil man es einfach gewohnt ist, tagtäglich auch in sein privat genutztes Auto zu steigen?
Ja, die Gewohnheiten sind im Verkehr das Maß der Dinge, denn über Verkehr wird man, anders als wir das jetzt tun, eigentlich gar nicht reden wollen. Der funktioniert einfach. Das Nutzen ohne nachzudenken, das ist das, was alle machen wollen. Und dementsprechend ist es so schwer, das zu ändern. Aber wenn man es ändern möchte, weil man eben umgezogen ist oder weil man jetzt eine andere Arbeit hat, dann wissen wir auch, kann man Gewohnheiten auch immer wieder ändern. Man wird immer wieder Gewohnheiten finden, aber es geht auch anders. Beispielsweise immer die berühmte Sporttasche, die man ja immer im Auto hat und deshalb das Auto braucht. Ich kann nur allen sagen, es geht auch ohne Auto, denn dann ist die Sporttasche zu Hause. Also es gibt auch ein Leben ohne Auto, allerdings da beißt die Maus den berühmten Faden nicht ab. Das muss ich dann auch bewusst wollen. Und da sind die Zwänge natürlich unterschiedlich stark. Und nochmals, mit dem Auto im Kopf organisiere ich ja vor allen Dingen den ländlichen Raum. Und dann habe ich natürlich alles in einer Gewohnheit. Ich habe das Haus im ländlichen Raum. Ich habe die Arbeit, wo ich dann mit dem Auto hinfahren muss. Und dann habe ich natürlich das Auto als ganz starken Teil meines Lebens. Davon dann wegzukommen, ist dann schwer, aber wenn ich das dann will, dann geht das dann auch.
Und dann noch bei dem Angebot, dass teilweise im ländlichen Raum, was den ÖPNV betrifft, also den öffentlichen Personennahverkehr, das könnte durchaus auch schwierig sein. Herr Reichel, ich habe gelesen, der repräsentative Neuwagenverkäufer ist heute knapp 53 Jahre alt. Also ist das auch eine Generationenfrage am Ende, was unser Verhältnis zum Auto und damit auch zum Autofahren betrifft, dass sich da mit der jungen Generation auf jeden Fall schon deutlich was ändern wird?
Also ich habe auch was gelesen, laut einer internationalen Studie besitzen 3/4 der befragten 23- bis 38-Jährigen ein Auto und die überwiegende Mehrheit plant in den kommenden 5 Jahren eine Neuanschaffung. Also natürlich steigt das Durchschnittsalter der Neuwagenkäufer an, aber dass die Jugend keine Lust mehr hätte, sich ein Auto zu kaufen, kann man, glaube ich, so pauschal sicher nicht sagen.
Herr Nierke, setzen Sie auf die junge Generation oder stimmen Sie eher mit dem überein, was gerade Herr Reichel gesagt hat?
Natürlich, also jeder sollte immer auf die junge Generation setzen, aber was Herr Reiche sagt, ist natürlich nicht falsch. Auch in den jüngeren Generationen gibt es viele Leute, die ein Auto besitzen oder sich eins anschaffen wollen. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe das immer umgekehrt. In Wirklichkeit ist es so, dass Autos Menschen besitzen. Also sowohl, wenn man sie hat, als auch, wie Herr Knie gesagt hat, im Kopf. Und um das zu ändern, muss man tatsächlich wahrscheinlich auch in den Rahmenbedingungen ein bisschen drehen. Also das Parken muss teurer sein, wir müssen über City-Maut reden. Dann steigt auch die Bereitschaft, darüber nachzudenken, ob ich mich anders organisieren kann.
Patricia Emmel ist am Telefon. Frau Emmel, guten Morgen. Wir haben noch 3,5 Minuten, deswegen müssen wir es ein bisschen kurz machen. Sagen Sie kurz Ihre Sichtweise.
Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Hallo. Ja, ich wollte meine Sichtweise, weil ich denke, es gibt auch unterschiedliche Positionen, auch für uns Frauen. Ich glaube, was ganz wichtig zu sagen ist, dass wir uns bewusst sind, dass es für uns die absolute Freiheit und Unabhängigkeit in unserem Leben beschert hat. Und wir da sehr ungern drauf verzichten, auch wenn wir es vor allem als praktischen Nutzen sehen. Und deswegen sehe ich diese Möglichkeiten heute, die angeboten werden, viel Fahrradfahren, viel öffentliche Transporte nutzen, eher als für uns wenig geeignet. Ich will frei sein, ich will abends ins Theater gehen können, ich will bei Regen draußen rumfahren können, da brauche ich mein Auto. Und okay, man kann auch ein bisschen unvernünftig sein. Ich habe mir jetzt letzte Woche einen Tesla Cybertruck für $100 vorbestellt. Und da bin ich ganz gespannt, ob der hier zugelassen wird.
Aber das heißt, Sie sagen, die Freiheit auch als Frau, die können Sie letztlich mit dem Fahrrad oder auch in Bus und Bahn nicht nutzen und besitzen?
Nein. Okay. Ich brauche meine schicken Haare, ich brauche mein gestyltes Anziehen, ich brauche meine Sicherheit abends, die habe ich nicht in diesen Möglichkeiten. Für gewisse Strecken. Ich rede jetzt nicht hier zum Bäcker fahren 5 Minuten, da kann ich mit dem Fahrrad fahren. Aber um wirklich komplett unabhängig und frei zu sein, brauche ich meinen kleinen Panzer.
Das lassen wir so stehen. Frau Emmel, herzlichen Dank, dass Sie das noch auch geschafft haben, auch hier noch in die Runde auch mit hineinzukommen. Professor Knie, zum Schluss, die Perspektive, der Blick nach vorne, das Auto, das Autofahren. Welchen Platz, welche Bedeutung wird es in Zukunft in den kommenden Jahren einnehmen?
Das Autofahren wird immer ein wichtiges Element in unserem modernen Leben sein, aber das privat besessene Auto, das wird es in den Städten zumindest in den nächsten Jahrzehnten kaum noch geben.
Herr Reichel, Zustimmung? Oder sehen Sie es ein bisschen skeptischer?
Ich glaube, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir in Zukunft klimafreundlich und nutzerfreundlich mobil sind.
Wird die Technik dafür bald zur Verfügung stehen aus Ihrer Sicht?
Na, wenn es bedarfsgerecht ist, es ist ja vieles auf dem Weg, aber das wird noch lange dauern. Aber ich finde das mit dem schlechten Gewissen, das sollten wir nochmal überdenken. Also Individualität ist schon ein hohes Gut, auch in der Mobilität.
Also, Herr Nierke, aus Ihrer Sicht schlechtes Gewissen müssen wir nochmal überdenken oder was sagen Sie zum Schluss?
Also ich habe überhaupt gar keine Lust auf schlechtes Gewissen. Mir geht es einfach nur darum, dass man sich überlegt, so wie wollen wir alle zusammenleben, auch im Mobilitätsbereich, und dass man zu der Erkenntnis kommt, dass man an einigen Stellen was verändern muss an seinem Mobilitätsverhalten, damit man diese Freiheit überhaupt noch genießen kann und nicht überall im Stau steht oder wartet, dass es endlich weitergeht.
Autofahren heute fährt das schlechte Gewissen mit. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails, die wir bekommen haben, die wir auch nach der Sendung noch entsprechend auswerten werden, auch für viele Anrufer. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.